Ja, lass uns kurz beten nochmal. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du durch deinen Geist zu uns sprichst, Herr. Reinige du mich, reinige mein Herz, meinen Mund und füll du mich mit deinem Geist, dass ich deine Worte weitergebe, Jesus, in Vollmacht und Kraft und dass wir deine Stimme hören können, dein Wort an uns, Herr, dass du uns lehrst, dass du uns aufzeigst, wer du bist und wie du bist, Herr, dass wir auch gegründet werden in der Lehre deines Wortes, dass wir gefestigt sind gegen Anfechtungen, gegen jeden Wind der Lehre, Jesus, dass wir feststehen und gewappnet sind, dass wir auch Menschen begegnen können aus den unterschiedlichsten Hintergründen, Jesus, wo sie auch immer herkommen, dass wir ihnen Zeugnis geben können von dir, dass wir deine Wahrheit verkünden können und Menschen erreichen können, nah und fern. Jesus, bitte lehre du uns, rüste du uns aus. Wir sind deine Schüler und suchen dich und deine Weisheit, deine Klarheit für unser Leben und für den Dienst, den du uns gegeben hast. Danke, dass du hier bist, um uns zu lehren, Herr. Amen. Okay. Kolosserbrief Kapitel 2. Ich bin letztes Mal länger auf das Thema Speise angegangen. Und Zentrum dieser Verse hier ab Vers 16 ist sicherlich Vers 17. Diese Dinge, die hier genannt werden, 16 und 17, die sind ein Schatten der künftigen Dinge. Der Körper selbst aber ist des Christus. Sozusagen ein Gegenstand, der einen Schatten wirft. Ja, und wenn du sozusagen hinter einer bei einem Haus an der Ecke stehst, du siehst nicht, was hinter der Hausecke ist. Wenn aber die Sonne von dort scheint und dort steht jemand, dann siehst du den Schatten schon. Ja, du kannst den Schatten sehen, du kannst den Körper selber nicht sehen. Du kannst nur den Schatten sehen. Ja, du bist auf dem Weg, deinen Freund zu treffen, um die Ecke. Du gehst und gehst darauf zu. Du wirst diese Person treffen. Aber noch bist du etwas entfernt und wie gesagt, da ist noch eine Ecke sozusagen zu bewältigen. Du musst noch um die Ecke gehen, aber du siehst den Schatten schon. Und das ist das, was Gott sozusagen dem Volk Israel gegeben hat, in diesen Dingen, die hier genannt sind, in Speise und Trank, in Festen, Neumonden und Sabbaten, hat er ihnen den Schatten des Christus schon gegeben. Sie haben Christus schon gesehen in diesen Dingen der Tora, in der Weisung, in seinem Wort, was er dem Volk Israel gegeben hat. Sehen wir schon den Schatten. Und Paulus sagt, lasst euch aber jetzt, da Christus schon da ist, da ihr Christus empfangen habt, da ihr das Eigentliche habt, lasst euch nicht dazu verführen, euch jetzt wieder abzuwenden von dem Eigentlichen und euch eine Beziehung zu dem Schatten zu suchen. Ja. Das ist völlig sinnlos. Und ihr sollt euch auch nicht richten lassen. Also, dass sich jemand über euch erhebt als Herrscher. Wer ist unser Herr? Jesus Christus ist unser Herr. Gott ist unser Herr. Und Gott regiert uns durch sein Wort. Er ist der Herr, er spricht sein Wort und wir als seine Kinder, als seine Knechte auch, die wir auch sind, er ist unser Herr, wir sind seine Diener. Wir hören auf sein Wort und gehorchen ihm in seinem Wort. Aber das Wort, was uns geoffenbart ist, ist durch Christus gekommen. Christus ist der Kern, Christus ist der Körper. Die Verkörperung. Christus ist die Person, in ihm wird uns der Herr, kommt der Herr uns nahe. das Wort ist Fleisch geworden. Und so ist, so verstehen wir jetzt das Wort, was an Israel gerichtet war, in alten Zeiten, was Gott durch die Propheten gesprochen hat. Wir verstehen es auf neue Weise. Es ist nicht mehr dasselbe Wort. Es hat eine andere Bedeutung bekommen. Und dennoch bleibt es dasselbe Wort. Und wir haben es, wir lesen es. Es gehört dazu zur Offenbarung Gottes. Und wir werden vielleicht heute auch sehen, dass es durch Christus eben auch eine Tiefe bekommt und auch etwas, ja, was uns begeistern kann. Wir können das Alte Testament und gerade auch diese langen Gesetze und zu den Festen, zu den Speisegeboten, wir können sie lesen, inspiriert durch den Heiligen Geist, auf eine Weise, die uns auferbaut. Wo du nicht sitzt und denkst, oh, wann ist endlich dieses Kapitel zu Ende? Wann kann ich endlich zum nächsten Buch übergehen? So, ne? Nein, du kannst etwas daraus ziehen, aus diesen, wenn du es geistlich liest, geistlich inspiriert. Okay, wir steigen nochmal ein hier in Kolosser 2, Vers 16. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumonds oder Sabbats. Wie ist das? Soll uns überhaupt jemand richten? Ja. Na, also, wir sollen uns selber richten. Wir sollen uns selber prüfen. Richtig, das ist das Wichtigste und Wesentlichste, dass wir uns selber richten und prüfen. Wie können wir uns aber selber richten und prüfen? Nur durch den Heiligen Geist. Wenn irgendjemand sich selber richtet, wenn du jemanden draußen auf der Straße, wir haben es oft mit Leuten zu tun, mit denen du ins Gespräch kommst, die sehr viel von sich selber halten, die sich sehr gut finden, die meinen, dass sie gute Menschen sind. Wenn du ein bisschen nachforschst und nachbohrst, dann stellst du schon fest, dass sie eine ganze Menge auf dem Kerbholz haben. Aber erstmal grundsätzlich gehen sie davon aus, dass sie gute Menschen sind. Und manchmal kann es aber auch umgekehrt sein. Es gibt auch einige Leute, die sehr negativ von sich selber denken. Eine sehr negative Sicht auf sich selber haben. Und gerade auch als Christen, manchmal haben wir diese Tendenz, weil wir gelehrt werden durch das Wort Gottes, dass wir Sünder sind. Und dass das nicht nur hier und da mal ist, sondern dass es unser Wesen beschreibt. Unser fleischliches Wesen, unser gottloses Wesen, das Wesen unseres alten Menschen. Sind wir manchmal sehr, sehr düster und dunkel in der Beurteilung von uns selbst. Wir sind nicht nüchtern. Und das, was David macht, ist, Herr, prüfe du mich, erkenne du, wie ich es meine. Ich verstehe mich selbst nicht. Ich durchschaue mich nicht. Ich verstehe das alles nicht mit mir selber. Also Gott ist derjenige, der unser Richter ist. Und er ist auch derjenige, der uns hilft, uns selbst zu prüfen und uns selbst auch zu richten. Und doch gibt es auch, wenn du, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, dazu verlieren wir zu viel Zeit. Wenn du 1. Korinther 5 und 6 liest, dann liest du, dass wir diejenigen richten sollen in der Gemeinde, die in Sünde leben. Wir sollen sie richten. Ja, wir sollen ihnen deutlich sagen, du lebst in Sünde. Und wenn sie nicht bereit sind, Buße zu tun und umzukehren, sollen wir tatsächlich auch in Extremfällen Maßnahmen ergreifen, damit sie wachgerüttelt werden. Nicht, um sie zu verdammen. Das ist nicht der Hintergrund. Sondern es ist der Hintergrund, dass wir Menschen rütteln und schütteln, die sich festgefahren haben in der Sünde. Und gleichzeitig, dass wir tatsächlich auch den Leib schützen. Andere Geschwister, junge Geschwister, unerfahrene Geschwister, die sich verleiten lassen durch jemanden, der offensiv in der Sünde lebt und nicht bereit ist, umzukehren. Ja, wir sollen richten. Aber was sollen wir nicht richten? Wir sollen niemanden richten aufgrund von Speise und Trank, betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Bestimmte Dinge sollen wir nicht richten. Wir sollen richten, vielleicht schlagen wir es doch noch einmal auf hier, 1. Korinther 5. Was sollen wir richten? In Vers 11 von Kapitel 5, 1. Korinther. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit einem solchen nicht einmal zu essen. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. In dieser Aufzählung kommt nicht vor Speise, Trank, Sabbat, Neumond, Feste. Es gibt bestimmte Bewegungen, die uns nahelegen wollen, dass wir als Christen den Sabbat halten sollen. Wie im Alten Testament geboten ist, wie in den 10 Geboten gesagt ist. Wir sollen den Sabbat so halten. Keinesfalls arbeiten, kein Feuer machen, USW, was da alles dann dazugehört. Geschwister, lasst euch nicht verwirren. Der Heilige Geist hat durch Paulus ganz klar gesagt, ihr sollt nicht gerichtet werden aufgrund eines Feiertags. Aufgrund eines Festtages, aufgrund eines Sabbats. Ja, ihr sollt durchaus richten, vor allen Dingen zuallererst euch selbst in Bezug auf Unzucht, Habsucht, Götzendienst, Lästern, Trunkenheit, Diebstahl. Ja, diese Dinge sollt ihr richten. Diese Dinge sind Gott ein Greuel in seiner Gemeinde. Er möchte, dass wir in diesen Dingen nicht leben und wandeln. Aber Speise und Trank, wie wir letztes Mal gesehen haben, alles ist gut, was Gott geschaffen hat, wenn es mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gebet und Gottes Wort. Um das nochmal sozusagen zu untermauern, wenn es um Speise und Trank geht. Petrus hat so eine wunderbare Vision gehabt. Wir fragen uns ja, was soll denn das? Warum hat Gott denn diese Unterscheidung zwischen unreinen und reinen Tieren gemacht im Alten Testament bei den Israeliten? Was hat das denn zu bedeuten in Bezug auf Christus hin? Und da sage ich, ja, es gibt einen Unterschied zwischen rein und unrein im Alten Testament. Gott stellt diesen Unterschied dar. Warum? Er unterscheidet zwischen Sünde und zwischen Gerechtigkeit. Zwischen Heiligkeit und Sünde, zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Er unterscheidet und er lehrt die Israeliten zu unterscheiden und er macht ihnen deutlich, ihr sollt ein heiliges Volk sein. Ja, die Menschen um euch herum, sie leben, wie sie meinen, sie machen keinen Unterschied in dem, was sie essen, sie machen keinen Unterschied darin, wie sie leben in den verschiedensten Lebensbereichen. Und ja, auch das Essen, es gibt die reinen Tiere und es gibt die unreinen. Das hat natürlich einen Hintergrund, wenn du da das genauer durchliest, das ist durchaus sinnvoll gewesen. In der damaligen Zeit, unter den Umständen, unter denen sie gelebt haben, hat das durchaus hygienische Gründe, warum die Leute keine Schweine essen sollen. Kein Schweinefleisch. Oder eben auch andere Dinge, die dann ausgeschlossen werden. Gott hat den Israeliten diese Gebote gegeben und sie waren gut für sie. Das kannst du heute noch nachweisen. Aber vor allen Dingen ging es Gott darum, es gibt einen Unterschied zwischen rein und unrein. Und du sollst dich nicht verunreinigen. Du sollst in der Reinheit leben. Jetzt ist Christus gekommen. Und Christus ist derjenige, der die Unreinen reinigt, ist derjenige, der diesen Unterschied anscheinend völlig vom Tisch wischt. Reinheit und Unreinheit gibt es nicht mehr. Wie gesagt, Petrus hat diese Vision gehabt. Er hat diese Tiere, dieses Tuch mit den unreinen Tieren aus dem Himmel herabkommen sehen. Und eine Stimme hat ihm gesagt, schlachte
und iss.
Und Petrus hat gesagt, nein, das mache ich nie, das habe ich noch nie gemacht, das will ich auch nie machen. Ja? Ich meine, du denkst manchmal, oh, ich kann das nicht verstehen. Doch, du kannst das sehr gut verstehen. Wenn du, na, wir sind ja auch, wir haben ja auch eine Nahrungserziehung. Ja, und wenn du dir überlegst, du kommst irgendwie nach Kambodscha und da werden irgendwie Vogelspinnen angeboten, da kannst du auch irgendwie über eine bestimmte Grenze nicht rüber. So, ne? Und für ihn war es noch stärker, weil es verbunden war mit der Anbetung Gottes, der Verunreinigung. Nicht nur, dass es eklig ist oder dass ich das nicht essen mag, so weil ich komische Vorstellungen dabei habe, sondern es ist auch unrein, es verunreinigt meine Seele. Das Essen verunreinigt meine Seele in Bezug auf Gott. Und das, was es sozusagen, was noch weitergehend war, ist, ja, auch diejenigen, die das essen, sind verunreinigt. Und mit denen habe ich keinen Kontakt, weil ich mich dann auch verunreinige. Und das war diese Grenze zwischen Heiden und Juden, die Gott tatsächlich geschaffen hat. Weil er gesagt hat, ihr sollt ein heiliges Volk sein. Sie sind kein heiliges Volk. Jetzt ist Jesus gekommen, der einzig Reine unter einem ganzen Volk von Sündern, unter einer ganzen Menschheit von Sündern. Er ist tatsächlich dieser reine, heilige Tempel des Heiligen Geistes. Er ist tatsächlich anders als alle anderen. Er ist das reine Opferlamm. Wir alle sind Schweine. Wir sind unrein. Wir sind nicht genießbar für Gott. Unreine Tiere wurden nicht geopfert. Was sagt uns Paulus aber? Wir sollen unseren Leib als lebendiges Opfer auf den Altar legen. Gott möchte, dass wir unser Leben ihm opfern, dass unser Leben ihm gehört und ihm geweiht ist. Aber wir sind unrein. Wir sind Schweine. Wir können nicht geopfert werden. Es gibt nur das eine Opferlamm. Es gibt nur den einen rein. Und er hat sich hingegeben. Er hat sich geopfert. Er hat sich opfern lassen. Für uns. Um uns zu reinigen, sodass wir gereinigte Gefäße sind. Sodass die Schweine plötzlich doch reine Tiere sind. Gereinigt durch das Blut des fehlerlosen Lammes. Des einzig reinen Tieres. Also deswegen, die Tier und das, dieses ganze Thema Reinheit und Unreinheit, Gott offenbart in Jesus Christus, er sagt, das, was in den Mund reingeht, das geht am Ende hinten wieder raus. Ne? Das hat nichts mit deiner Beziehung zu Gott zu tun. Jesus hat das klar gemacht. Diese Gebote, in diesen Geboten geht es um eine tiefere Wahrheit, das Thema Reinheit und Unreinheit. Wie bitte? Das war Markus 7. Ne? Markus 7 hatten wir letztes Mal auch schon. Für die, die letztes Mal nicht da waren, können wir diskutieren. Markus 7 ab Vers 14. Und besonders Vers 19. 18 und 19. Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein. Das ist das Entscheidende. Es geht nicht in sein Herz hinein. Sondern in den Bauch. Und es geht heraus in den Abort. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Okay. Mir ging es darum, dass diese Reinheit der Speisen uns nicht dazu verführen soll, die Speisen jetzt als etwas Selbstverständliches hinzunehmen. Nein, Gott sagt, du sollst sie mit Dank empfangen. Deswegen ist das Tischgebet wichtig, dass du dein Essen mit Dank empfängst. Und noch mehr, das habe ich letztes Mal nicht vorgelesen. In Johannes 6, Vers 55 steht was Schönes zu Speise und Trank. Genau dieselben Worte, die hier in Kolosser benutzt werden, wendet Jesus an. Und was sagt Jesus? Er sagt was ganz Krasses. Vers 53. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Essen und Trinken sind vergängliche Dinge. Sie sind aber notwendig natürlich für unseren Körper. Wir kommen nicht drum rum. Aber mir ist es neu bewusst geworden seit letzter Woche, dass wenn ich Gott Dank sage beim Essen, dass es eigentlich eine wunderbare Möglichkeit ist, auch Gott Danke zu sagen für die ewige Speise, die er mir gegeben hat in Jesus Christus. Für das Fleisch, das Tier, was geschlachtet wurde, was getötet wurde, na, damit ich, was mir das lecker in den Bauch reinpacken kann, na, mir klar zu machen, ja, Jesus ist geschlachtet worden, das reine Opferlamm. Er hat sein Blut für mich vergossen und ich lebe von ihm. Und da kann ich bei jedem Essen, kann ich mich dran erinnern und dankbar sein, weil Jesus ist die wahre Speise. Er ist der wahre Trank. Von ihm lebe ich in Ewigkeit. Meine Seele lebt von ihm. Ja, das ist das Brot, na, des Himmels. Sein Wort, davon lebe ich. Na. Auch sein Wort zu nehmen, nicht nur zu essen, sondern ja, also für meinen Körper zu essen, sondern daran zu denken, ja, ich brauche auch diese Speise. Ich brauche auch sein Wort. Und dafür dankbar zu sein. Ja, durch das Wort Gottes und das Gebet wird unser Essen geheiligt. Unsere Speise. Unsere Ernährung. Okay. Speise und Trank. Jetzt gehen wir auf die Feste über. Die Feste. Erstmal ist es interessant, dass das Wort Fest, was hier benutzt wird, das taucht nur in den Evangelien auf. Und an dieser Stelle. Nur in den Evangelien heißt, Jesus hat im Judentum gelebt und die Juden haben natürlich die Feste gefeiert und Jesus ist auch zu diesen Festen gegangen, hat auch diese Feste mitgefeiert. Wir finden aber nirgendwo in der Apostelgeschichte das Wort Fest. Wir finden auch nirgendwo in den Briefen das Wort Fest oder in der Offenbarung. Das taucht da nicht mehr auf. Genauso das Wort Neumond. Das taucht im ganzen Neuen Testament nur ein einziges Mal auf, nämlich hier. Das Wort Sabbat kommt natürlich häufiger vor. Aber auch das Wort Sabbat kommt nur in den Evangelien und in der Apostelgeschichte kommt es auch vor. Aber in der Apostelgeschichte eigentlich nur im Zusammenhang mit Judenmission. Nämlich, wo Paulus am Sabbat in die Synagoge ging oder an mehreren Sabbaten in der Synagoge lehrte. Nirgendwo in der Schrift, in der Apostelgeschichte oder in den Briefen wird uns beschrieben oder gelehrt, erstmal gelehrt, Feste, dass wir diese Feste feiern sollen, dass wir die entsprechenden Gebote dazu halten sollen. Uns wird nirgendwo gesagt, dass die Jünger das getan haben, dass die Apostel das gemacht haben, die Urgemeinde. Und es taucht auch nirgendwo, wie ich eben in 1. Korinther 6 1. Korinther 5 vorgelesen habe, nirgendwo in diesen Listen auf, wo es darum geht, was sind die Sünden des Fleisches, wie sich das Fleisch auf... Es wird nirgendwo gesagt, im Übertreten von Festgeboten oder Speisegeboten. Das einzige Thema, was sicherlich, wo wirklich dann auch drum gerungen wird, ist das Thema Götzenopferfleisch. Und da zeigt der Heilige Geist eine große Freiheit auf, aber er zieht eine Grenze, nämlich da, wo wir tatsächlich teilnehmen am Götzenopfer, wo wir tatsächlich involviert hineingezogen werden in Götzendienst letztendlich. Alkohol ist auch keine absolute Grenze. Du findest letztendlich nur, wenn es um Essensgebote geht, geht es um die Maßlosigkeit. Gut, das erstmal so vorweg. Jetzt aber fand ich es furchtbar interessant zu sehen, was heißt denn, dass es der Schatten ist von Christus? Diese Feste, dieser Neumond, der Sabbat, was bedeutet er denn dann für uns, wenn es keine Geltung mehr hat, diese Gebote nur sozusagen ein Schatten sind, heißt es, wir müssen uns nicht versuchen zu knechten, diese Gebote zu halten, aber wir können diese Feste uns mal angucken. Ich beginne mal ganz schnell da durch, und zwar zum Beispiel, wir schlagen mal als Beispiel auf 3. Mose 23, da werden die alle aufgeführt. 3. Mose 23. Und damit wir das auch so ein bisschen überfliegen, kann ich natürlich nicht bei allen Sachen irgendwie in die Tiefe gehen. Ne? Aber es lohnt sich, das auch in der Tiefe mal zu studieren. Die Feste des Herrn, und der Herr redete zu Mose, redete zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Feste sind diese. Und dann geht es los. Erstmal, die Feste des Herrn, die als heilige Versammlung ausgerufen werden sollen. Das ist eigentlich die Grundlage aller Feste. Die Gemeinde Gottes soll zusammenkommen. Wann ist die Gemeinde zusammengekommen? Täglich. Täglich kam es zu. Ein Tag wie der andere. Heilig, heilig, heilig. Jeder Tag ist ein heiliger Tag, wo wir zusammenkommen als Geschwister. Sollten wir zumindest. Es ist nicht so, dass wir es müssen. Ja? Römer 14 ist auch ein guter Text, den ihr dazu nochmal lesen könnt, wenn ihr nochmal dazu studieren wollt. Da zeigt Paulus eigentlich auf, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das mit den Tagen zu halten. Entweder einer hält jeden Tag gleich und einer hält besondere Tage und andere normale Tage. Ja, unterschiedlich. Er macht Unterschiede in den Tagen, wie er sie hält. Er feiert tatsächlich den Sabbat als einen besonderen Tag. Und er sagt, Paulus, wunderbar, macht es bitte, aber macht es für den Herrn. Macht es dem Herrn. Das heißt, lebt diese Art, wie ihr die Tage beurteilt, mit Gott. Du kannst ein tolles Fest mit Gott feiern und für Gott. Du kannst dich an ihm freuen, in der Gemeinschaft. Feste sind etwas, was wir als Gemeinschaft feiern. Und so ist jeder Sonntag für uns hier, Gottesdienst ist doch ein Fest, oder? Wir halten auch ein Fest des Herrn. Wir machen das besonders, diesen Sonntag. Ja, unsere Gesellschaft, unser Staat hat das so eingerichtet, dass es tatsächlich dieser eine Tag in der Woche, der Sonntag, tatsächlich geheiligt ist, abgesondert. Ja, es wird teilweise auch gearbeitet, aber viele haben frei, arbeitsfrei. Und wir nutzen das, um uns zu versammeln, um eine heilige Festversammlung zu machen. Gott freut sich darüber und wir freuen uns auch. Wir haben eine heilige Gemeinschaft mit Gott und es ist gut. Es ist gut, dass wir das so halten. Und wenn dir das wichtig ist, dann ist es gut so. Und dann heilige oder dann feier das für den Herrn. Aber wie gesagt, im Neuen Testament wird uns gesagt, jeder Tag lebe ich mit Gott. Da gibt es nicht die heiligen Tage und die unheiligen Tage. Die Woche über bin ich unrein und dann am Sonntag bin ich rein. Nein, ich bin ein geheiligtes Kind Gottes jeden Tag. Und Gott sehnt sich danach, täglich mit mir Gemeinschaft zu haben. Er sehnt sich auch danach, dass seine Kinder täglich zusammenkommen. Daran freut er sich. Okay, die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt. Meine Feste sind dieses. 6 Tage soll man Arbeit tun, aber am 7. Tag ist ein ganz feierlicher Sabbat, eine heilige Versammlung. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun, es ist ein Sabbat für den Herrn in all euren Wohnsitzen. Interessanterweise ist der Sabbat der höchste Feiertag im Judentum. Auch heute noch. Und auch hier im Gebot, im Gesetz, steht der Sabbat als oberstes, als erstes. Nicht ein jährliches Fest, sondern das wöchentliche Fest, die wöchentliche Versammlung. Und so ist es für mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die Christen feiern bestimmte Feste, ne, in Bezug auf die Geschichte Jesu. Aber ich muss sagen, ja, das ist ganz nett, aber das Wichtigste ist für mich der Sonntag, die wöchentliche Versammlung. Der Sabbat. Es geht um Ruhe im Sabbat, um Ausruhen, um Freiheit, um Freiheit von Arbeit, um Freiheit von Knechtschaft, um einfach da sein, das Leben genießen, das, was Gott geschaffen hat, seine Liebe zu genießen, seine Gegenwart. Und all das, das haben wir doch. Jeden Tag, oder? In Christus haben wir es jeden Tag. Er hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Nicht ein Tag wird euch Ruhe geben, sondern ich, sagt Jesus. Und er hat gesagt, ich bin der Herr des Sabbats. Ich bin der Herr der Ruhe. In mir findest du diese Ruhe. Und da musst du nicht erst auf Sonntag warten. Da kannst du auch nach einem stressigen Arbeitstag dich zu Hause in deinen Sessel setzen oder na, wenn alle Kinder im Bett sind, in dein Bettchen dich legen und du bist schon fertig und schläfst halb ein und da kannst einfach alles an Jesus loslassen. Alle Sorge, alle Not des Tages, auch am Tagesanfang, auch mittendrin, wenn du mittendrin, Gott kann dir einen Moment des Sabbats schenken, mittendrin im Alltag. Und du denkst, boah, es bricht alles über mich zusammen. Und plötzlich, weißt du, schreit deine Seele zum Herrn. Und es entsteht ein Moment, wo Jesus plötzlich ganz nahe ist. Oder du schlägst sein Wort auf und er spricht plötzlich dir so ins Herz rein, dass dein Herz zur Ruhe kommt. Es ist plötzlich alle Angst weich, alle Sorge. Plötzlich weicht der Zorn, die Wut, die Aggression. Mittendrin im Alltag schafft Gott durch Jesus Christus für dich Sabbat. Er ist der Sabbat. Er ist die Ruhe. Er ist die Erfüllung. Er ist die Verkörperung. Er ist der Sabbat leibhaftig. Du kannst in ihm den Sabbat erleben, täglich. Dann geht es weiter in Vers 4. Dann geht es in dem Folgenden um das Passa. Zum Passa gibt es natürlich viel zu sagen. Da gibt es so unheimlich große Verbindungen zu Christus, wo du sehen kannst, in Christus hat sich das erfüllt. Auch in Kleinigkeiten. Ich meine, das Große ist, in 1. Korinther 5, Vers 7 sagt Paulus, unser Passa ist auch geschlachtet, Christus. Okay, das wird ganz klar von der Schrift her, wird uns das im Neuen Testament gesagt. Ja, Christus ist unser Passalam. Derjenige, der geschlachtet wurde und dessen Blut an die Türpfosten gestrichen wurde und der Verderber ging vorüber. Wir sind gerettet durch das Blut des Lammes. Aber noch mehr, im Passamahl
hat Jesus das Brot genommen und hat es zerteilt und hat gesagt, siehe, das ist mein Leib, dieses ungesäuerte Brot, das Brot ohne Sünde. Der Sauerteig als Bild für die Sünde, das ungesäuerte, das reine Brot, er hat es gebrochen und hat gesagt, das ist mein Leib, der für euch ist. Oder den Kelch mit dem Wein, ja, kann man auch noch viel zu sagen, aber einfach diese Symbolik, ja, es symbolisiert das Blut des Lammes, das geschlachtet wurde, dieses fehlerlosen Lammes. Ja, was wurde mit dem fehlerlosen Lamm gemacht? Es wurde ausgesondert und geprüft. 4 Tage, bevor es geschlachtet wurde. Wie ist es bei Jesus gewesen? Er kam nach Jerusalem und er ging in den Tempel und er wurde geprüft von den Hohenpriestern. Sie wollten ihn überführen. Sie wollten ihm eine Sünde nachweisen. Sie wollten ihn fangen in seinen Worten. Und sie haben es nicht geschafft. Er ist das reine Opferlamm. Und dann kannst du noch vieles andere anführen. Dabei bleiben wir jetzt aber nicht stehen. Na? In ihm hat es sich erfüllt. Wisst ihr, wir brauchen das Passahlamm nicht mehr zu feiern. Es ist, wir haben Jesus. Er hat sich geopfert. Er hat am Kreuz alle Sünde auf sich genommen, die Sünde der ganzen Welt. Er hat uns errettet vor dem Verderben. Er hat uns befreit aus Ägypten, aus der Welt heraus. Und wenn wir das feiern, dann sagt Jesus, mach das doch mit dem Abendmahl. Ja? Das ist das, worin das Passahmahl sozusagen weitergeführt wird in unserer Mitte. Dann haben wir, wird hier weiter gesprochen von dem Erntefest, das lasse ich jetzt mal weg. Dann das Wochenfest ab Vers 15. Und bei dem Wochenfest ist es interessant, das ist das Fest zur, am Anfang der Ernte. Das sind die Erstlinge der Ernte, die da dargebracht werden. Und interessant ist doch, dass am Wochenfest, am Pfingsttag, der Geist Gottes wurde ausgegossen. Und was ist passiert? Buff, 3000 Leute kamen zum Glauben. Eine erste Ernte wurde eingefahren und dem Herrn dargebracht. Vielleicht auch noch interessant, das habe ich hier vom Fruchtenbaum, er stellt dar, und das steht hier auch in 3. Mose, ab Vers 15 kann man das lesen, dass in Vers 17, aus euren Wohnungen sollt ihr Brot fürs Schwingopfer bringen, 2 von 2 Zehntel Weizengrieß sollen es sein. Gesäuert sollen sie gebacken werden, als Erstlinge für den Herrn. 2 Brote sollen gebacken werden. Das sind gesäuerte Brote. Das sind nicht die reinen Brote, sondern es sind die Sünder, die hier kommen. Es sind 2 Brote. Warum sind es 2? Sie sind aus Juden und Heiden, die Sünder, wie wir sie in Römer 1 bis 3 sehen, ne? Ah, die schlimmen Heiden mit ihren schlimmen, gottlosen Sünden. Aber ihr Juden, wir Juden, wir sind doch genauso, sagt Paulus. Wir sind auch Sünder. Alle sind wir Sünder. Diese 2 gesäuerten Brote, sie werden dargebracht. Sie werden an diesem Festtag, werden sie als Erstlinge für den Herrn geopfert. Die Gemeinde Gottes, die neue Gemeinde, bestehend aus Juden und Heiden. Die Gemeinde Jesu Christi, sein Leib, sein Brotleib. Gut, dann geht es weiter in Vers 22. Ganz interessant, obwohl eigentlich es um die Feste des Herrn geht, wird in Vers 22 ein Vers eingeschoben, der erstmal ein bisschen merkwürdig ist. Da steht nämlich, und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten. Du sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Wir sehen hier einen Zwischenraum zwischen der ersten Ernte zu Pfingsten. Na, haben wir jetzt, kommt jetzt gerade Ende Mai. Und dann das nächste Fest, das Neujahrsfest oder das Fest des Schofarblasens und dann 10 Tage später das Laubhüttenfest, Versöhnungstag und dann am 15. das Laubhüttenfest, Entschuldigung. Also ein Dreierfest sozusagen innerhalb von gut zwei Wochen. Dazwischen, das ist aber im 7. Monat, dazwischen sind 4 Monate Pause. Passiert nichts. Doch, natürlich, da wächst weiter die Ernte heran, es wird immer wieder zwischendurch geerntet. Und bei der Ernte soll die Nachlese nicht gehalten werden, sondern die Elenden, die Armen, die Fremden sollen davon essen. Fruchtenbaum hat das interessanterweise, das ist ein Jude, der zum Glauben an Christus gekommen ist und ein guter Bibellehrer ist, mit einem guten jüdischen Background. Er macht eigentlich deutlich, dass hier diese Zwischenzeit eigentlich deutlich ist, dass es eine Zeit ist, in der wir leben. Die Zeit der Gemeinde, die Zeit der Ernte, wo die Ernte eingebracht wird. Die Zeit der Gnade, ja, die Fremden und die Armen, die sollen davon profitieren. Ja, gerade für die sollen eingesammelt werden, die draußen stehen, an den Hecken und Zäunen. Ja, sie sollen eingesammelt werden. Es ist eine Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi. Denn jetzt kommen die drei anderen Feste, die auf Christus hindeuten. Und das ist das Fest des Schofarhornblasens am 1. des 7. Monats. Da passiert eigentlich kaum was, außer dass das Schofarhorn geblasen wird, das Widderhorn. Es wird als Neujahrsfest bezeichnet. Fruchtenbaum und auch viele andere Ausleger deuten dieses Schofarblasen auf das, was wir dann in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 folgende und 1. Korinther 15, Vers 50 folgende lesen, nämlich die letzte Posaune, die geblasen wird. Das Schofarhorn, das geblasen wird. Und die Gemeinde Gottes wird entrückt. Was wir auch in Offenbarung 4 nicht ganz direkt, aber indirekt sehen. Die Stimme, die wie eine Posaune, wie ein Schofarhorn, ja, laut geblasen wird. Und die Gemeinde wird entrückt. Dann in ab Vers 26, am 10. des 7. Monats, der Versöhnungstag, der große Versöhnungstag. Und das ist kein Freudentag, sondern das ist ein Tag der Buße. Ein Bußtag, sich selbst zu demütigen. Es ist ein Tag der Sühnung. Und hier steht in Vers 28, keinerlei Arbeit dürft ihr tun an eben diesem Tag, denn es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, eurem Gott. Denn jede Person, die sich nicht demütigt an eben diesem Tag, die soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Interessant. Es ist ein Tag des Gerichts. Und wer nicht bereit ist, Buße zu tun, wird tatsächlich das Gericht empfangen. Das spricht über die Zeit der großen Trübsal, in der die Menschen mit schweren Leiden konfrontiert werden. Und für eine gewisse Zeit werden auch Menschen umkehren. Sie werden sich zu Gott bekehren, zeigt uns die Offenbarung sehr klar. Aber es gibt einen bestimmten Zeitpunkt, wo die Menschen nicht Buße tun werden, wo sie sich verhärten und verschließen und alles tun, nur nicht sich zu Gott hinwenden. Und auf sie kommt das Gericht Gottes herab. Und auch auf das Volk Israel. Dieser Versöhnungstag, und das ist das Wunderbare, es ist die Zeit tatsächlich auch, an dessen Ende dann die Versöhnung Gottes mit seinem Volk steht. Wo das Volk Israel, die Nachkommen Abrahams, den Sohn Gottes erkennen und annehmen werden. Und du siehst im Opfer, im Versöhnungsopfer, in dem Sündenbock, dieses Wort kennen wir ja aus dem Deutschen, ne? Der Sündenbock ist der, auf den alle Sünde am Versöhnungstag gelegt wird, der in die Wüste geschickt wird. Ja, das ist Jesus Christus. Sie werden erkennen, wer der Sündenbock ist, der alle Sünde getragen hat. Sie werden den sehen, der durchbohrt ist, sagt Zacharja. Und Und dann als Abschluss das Laubhüttenfest. Und dazu können wir mal Zacharja 14 aufschlagen. Einer der letzten alttestamentlichen Propheten zeigt uns auf, wie wir dieses Laubhüttenfest, was natürlich erinnert an die Zeit in der Ägypten oder auf der Wüstenwanderung, wo sie in Laubhütten gelebt haben. Und Zacharja verbindet dieses Fest mit einer Prophetie, die bezogen ist auf das, was danach kommt. Nach dem großen Gericht, wie wir es in Offenbarung 19 auch sehen, wie wir das hier in Zacharja 14 auch sehen. Wir können da jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Das ist sehr interessant. Da findet ihr viele Parallelen. Wird in Vers 16 gesagt, es wird geschehen, alle Übriggebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Heerscharen anzubeten. Den König der Könige, der in Offenbarung 19 wiederkommt auf weißem Pferd. Und der dann die Herrschaft antritt, tausendjähriges Reich. Sie werden kommen, Jahr für Jahr, um anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Sie werden das Laubhüttenfest feiern zusammen. Das ist sozusagen hier das Sinnbild des Laubhüttenfestes. Es erfüllt sich im tausendjährigen Reich. Es ist auch ein Fest der Freude, das Laubhüttenfest. Im Gegensatz zu dem ja, sehr düsteren, schwermütigen Bußfest des Versöhnungstages. Ist 5 Tage später ja, Freudenfest angesagt. Und dieses Freudenfest dauert 7 Tage. Also na, die Relation zum Versöhnungstag, kurzer Abstand und dann eine ganze Woche, Freudenfest. So sehen wir, dass Jesus, in Jesus Christus, sich das erfüllt, was eigentlich in diesen Festen sozusagen angelegt ist. Ein Zeugnis für die Juden. Ja, auch heute noch kann es für Juden ein Zeugnis sein, wenn sie davon hören, wenn sie ihr Herz dafür öffnen. Und wir können laut Römer 14. Wir können diese Feste feiern. Ja, du kannst sie feiern, wenn dich mal jemand einlädt. Wenn du Juden kennst und die dich einladen zum Passafest, kannst du da hingehen. Ist nichts Schlimmes. Du tust nichts Verbotenes. Du tust nichts Böses. Du kannst das mitfeiern. Du kannst es ganz anders feiern vielleicht als diejenigen, die da mit dir zu Tisch sitzen. Weil du den kennst, auf den dieses Fest hindeutet. Aber wir müssen das nicht. Und wir sollen uns auch nicht richten lassen von denjenigen, die sagen, ihr müsst das aber machen. Ihr sollt das machen. Lass uns doch vielleicht zum Abschluss einfach nochmal hier so ein paar Verse lesen aus Römer 14. Den Schwachen im Glauben, aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Schwach im Glauben meint Paulus jemand, der nicht durch die Gnade in die volle Freiheit der Kinder Gottes noch nicht voll drin ist. Der noch in vielen alten Vorstellungen, gesetzlichen Vorstellungen drin hängt. Oder auch in heidnischen Vorstellungen drin hängt. Ja. Den Schwachen im Glauben nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Also das soll nicht jemand sein, der sozusagen das Gemeindeleben einrichtet und entscheidet, was gemacht werden soll und was nicht. Ob der Sabbat gefeiert werden soll oder nicht. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse, ja, um sich nicht zu verunreinigen. Er geht auf Nummer sicher. Er geht auf Nummer sicher, will mich nicht verunreinigen mit Götzenopferfleisch. Oder ich will mich nicht verunreinigen, weil ich nicht weiß, was das jetzt für ein Fleisch im Einzelnen ist. Nein, dann esse ich lieber nur Gemüse, da bin ich auf der sicheren Seite. So, ne? Da bin ich mit Gott im Reinen. einer glaubt, er dürfe alles essen. Und Paulus sagt nicht, er liegt falsch. Wir dürfen alles essen. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Schau nicht auf ihn herab. Ja, sag nicht, was ist denn das für ein gesetzlicher, engstirniger Heini? Der ist ja echt, der hat es immer noch nicht kapiert. Dem muss man echt mal einen Nachhilfeunterricht hier geben, so, ne? In christlicher Freiheit. Den fordere ich mal heraus. Was? Den fordere ich mal raus. Ich lade ihn mal ein und dann mache ich mal so richtig feistes, so einen feisten Schweinebraten hier meinem vegetarischen Bruder, ne? Ja, das ist Verachtung. Das ist Verachtung, Geschwister. Ich nehme Rücksicht. Und darauf kommt Paulus dann am Ende des Kapitels zu sprechen. Es geht um die Liebe in dem Zusammenhang. Ich soll lieben. Ich soll Rücksicht nehmen. Ja, ich verzichte sogar darauf, meine Freiheit auszuüben in diesen Bereichen, um dem anderen keinen Anstoß zu geben. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen, verachte den nicht, der isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Und das ist ganz wichtig. Ja, das greift Paulus hier in Kolosser 2 auf, wo die Geschwister entmutigt waren, weil da so charismatische Lehrer aufgetreten sind mit ihrer tollen Lehre. Und sie haben gedacht, wir müssen doch irgendwie sehen, dass wir die Feste einhalten und so weiter. Ja. Paulus sagt, nein, sie sollen nicht richten. Das sind die Schwachen. Die sollen nicht richten, denn Gott hat ihn aufgenommen. Gott hat uns angenommen als Heiden. Und das ist so, das ist doch so wunderbar, wenn wir da rausgehen, dass wir diese Botschaft haben. Die Leute müssen nicht erst irgendwie sich in ein Gesetz hineinzwängen, um von Gott angenommen zu werden. Nein, wir verkündigen, Jesus hat alles für dich getan. Du darfst zu ihm kommen. Du bist angenommen. Ja? Wenn dann hier Leute reinkommen, wir wissen noch gar nicht, haben die sich jetzt klar bekehrt, sind die schon von ihm geboren und so weiter. Ne? Sie dürfen trotzdem hier sitzen. Natürlich. Ja? Und das Wort Gottes hören, bis der Punkt erreicht ist, wo sie Jesus erkennen und ihr Leben neu wird. Ne? Sie von neuem geboren werden. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Wer isst, isst dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt sich selbst, keiner stirbt sich selbst. Und wir springen nochmal weiter runter in Vers 13. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder keinen Fallstrick zu bieten. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist, nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer in diesem Christus, dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß isst. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben? Hab ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er isst, ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Paulus macht deutlich, ihr braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, ihr braucht euch nicht kein schlechtes Gewissen machen zu lassen, wegen Speis oder Trank, Festen, Neumond oder Sabbat. Habt ihr das verstanden? Das ist gut. Sondern es ist ein Schatten der künftigen Dinge. Der Körper selbst aber ist des Christus. Wir sehen in diesen Dingen Christus verherrlicht. Und deswegen können wir mit Freude das Wort Gottes auch im Alten Testament lesen über diese Dinge und können darüber Gott loben und preisen. Ja, können ihn preisen und ihm Dank sagen, wenn wir essen, wenn wir trinken, wenn wir feiern, wenn wir fasten und wenn wir nicht feiern. Danke, Jesus, dafür, dass du die Erfüllung dieser Dinge bist, dass wir in dir die Fülle haben, wie der Kolosserbrief, wie es im Kolosserbrief heißt. Du bist die, in dir ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Wir finden in dir alles. Wir finden in dir auch das, was Essen und Trinken angeht. Du bist rein, durch und durch rein, und wir werden gereinigt durch dich. Und auch das, was wir essen, was wir zu uns nehmen, wird durch dich gereinigt. Und unsere Feste, ja, auch unsere Versammlung. Wenn du nicht da bist, ist das alles Mist. Aber wenn du da bist, dann ist es ein Fest. Und danke, dass wir diese Feste jeden Tag feiern können. Danke, dass du da, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Wenn wir morgens zusammensitzen in der Familie und essen, dann bist du mitten unter uns. Und wir wollen lernen, in deinem Namen zusammenzukommen, in deinem Namen zu leben, angeschlossen an dich. Alle Dinge, die wir tun, dir zur Ehre zu tun, in deinem Namen und dir zur Ehre. Denn dir gebührt alle Ehre. Amen.